Die Frage stellt sich, wie flexibel Tisha B'Av auf Ereignissen, auf gegenwärtigen Ereignissen reagiert. In die Gemara im Traktat Rosh Hashanah, zitiert vom Propheten erstens, ja, man erklärt das dann. Der Prophet sagt, Zom Harvi'i, Zom Hachamishi, also die Monate, in welche die vier Fasttagen, die mit der Zerstörung des Beit HaMikdash verbunden sind, diese Monate werden in der Reihenfolge nach von Nisan aufgezählt. Und dann heißt es, diese Fasttage, diese Trauertage werden zu Feiertagen werden. Und der Talmud erklärt das so: Es gibt Zeiten, wo es keinen Frieden gibt. Ja, dann sind es Fasttage, dann gibt es Zeiten des Friedens. Achtung, was die Definition von Frieden ist hier, ist eine sehr jerusalemozentrische Definition, eine sehr jüdische jerusalemozentrische Definition. Aber in Zeiten des Friedens werden sie dann zu Feiertagen und dazwischen gibt es Zwischensituationen. Also, was meinen wir damit? In der Ära des Zweiten Tempels wurden die vier Fasttage, Shivasa beTammuz, Tisha B'Av, Zom Gedalia und Asara B'Tevet, werden diese vier zu Feiertage, weil der Beit HaMikdash wieder steht. Als der Beit HaMikdash, der zweite Beit HaMikdash zerstört wird, dann hören sie auf, Feiertage zu sein, werden wieder Fasttage. Bis zum heutigen Tag. Ich habe eine Übersetzung, eine englische Übersetzung der Keynote von einem Reverend Abraham Rosenfeld. Der war ein Rabbiner in England unter Oberrabbiner Brody. Und also wir sind jetzt schon in der Nachkriegszeit, aber das sind schon einige Jahrzehnte her. Und er stellte sich diese Frage: Was ist jetzt? Es gibt wieder einen Staat Israel. Ändert sich etwas daran? Und er erklärt schon ganz früh, dass eigentlich das für uns nicht reicht. Wir wollen mehr als das. Die Hoffnungen, die wir für Erlösung haben, gehen weit jenseits von nur lediglich die Hoheit, ein jüdisches Land zu haben. Das reicht uns nicht. Und entsprechend sagt er, die Tisha B'Av und die Kinnot bleiben genau, wie sie sind. Mit dem Sechstagekrieg aber kommt ein großer Teil von Jerusalem unter jüdische Herrschaft. Ich sage das jetzt sehr, sehr bewusst so, ein großer Teil, weil eigentlich formell ist ganz Jerusalem ein Teil vom Staat Israel. Aber sagen wir jetzt mal große Teile. Plötzlich ist das jüdische Jerusalem, das ganz klein und außerhalb der Mauer war, schließt jetzt eigentlich viel mehr ein. Und die Frage wird gestellt, und Rav Gorin stellt sich die folgende Frage, nicht bezüglich des Shabbat. Keiner stellt sich vor, dass es möglich ist, es gibt hier eine Unanimität. Solange wir keinen Beit HaMikdash haben, werden wir Tisha B'Av nicht abschaffen. Der Fasttag bleibt. Sondern die Frage bezieht sich auf einem besonderen Gebet, das wir heute Nachmittag sprechen werden. Und ich versuche hier einen Screenshare zu machen, eine kleine Sekunde. Hier haben wir eine sephardische oder eine aschkenasische Version. Nachem Hashem Elokeinu. Ja, hier. Troste, ewiger unser Gott Allmächtige, et avele Zion, die, die um Zion trauern, wird avele Jerusalem und die, die um Jerusalem trauern. Das ist Zion und Jerusalem sind hier Synonymen, aber sehr häufig macht man so doppelte Ausdrücke in die Art Dichtung. Und dann heißt also, bisher ist nichts Problematisches. Gott möge uns doch trösten. Aber dann sagen wir, Gott möge nicht nur die Menschen trösten, sondern auch die Staaten, heißt es, Vetair Ha'avela. Und die trauernde Stadt, passt noch, Vachareva, die zerstörte, Vabesuya, Vashomema, die verachtete und leere Stadt. Heutzutage ist die Stadt nicht mehr zerstört, sie wurde wieder aufgebaut. Ja? Sie ist nicht leer, nicht öde. Es heißt hier, Ha'avela mi belibanea. Ja, wohlgesagt meinen wir nicht, wenn Jerusalem jetzt eine Millionenstadt wäre, in der es aber kaum eine jüdische Gemeinde gibt, dann würden wir das noch immer Avela Miblibanea nennen. Sie, ihre Söhne, das Volk Israel ist nicht da. Vachareva Mimeonotea, ja, also von ihrer, sie ist zerstört, es fehlen verschiedenen Dingen, es ist Besuya Mikvoda, sie hat keine Ehre, Shomemia Imen Yoshev, keine ist überhaupt dort. Und das ist natürlich nicht, das entspricht nicht die Situation, die wir eigentlich sehen. vor 100 Jahren, als Jerusalem eine sehr, sehr kleine Stadt war, konnte das noch wohl zutreffen. Aber in der Zwischenzeit sind wohl über 100 Jahre vorbei, also sind wir vor 150 Jahren. Und die Stadt ist eine sehr große Stadt, mit also prächtig aufgebaut. Und deshalb kam die Frage, ob dieses Gebet noch immer vertretbar ist, noch immer gesagt werden soll. Die Person, die diese Frage gestellt hat, war Rav Goren, Oberrabbiner Israel, damals noch nicht Oberrabbiner von Israel, sondern Oberrabbiner von Zahal. Und er stellte diese Frage unmittelbar nach dem Sechstagekrieg, ja, als plötzlich Jerusalem unter jüdische Herrschaft kam. Und Rav Goren war geneigt, um hier das Gebet zu ändern. Rav Goren war im Allgemeinen, wir haben das schon mal in der Vergangenheit hier und her erwähnt. Die Linie zwischen mutig und verrückt ist eine sehr feine und es ist immer eine Frage der Meinung des Zuhörers, wo genau sich jemand befindet. Aber sagen wir mal, Rav Goren war beide. Er war mutig und verrückt. Ich habe schon mal Geschichten erzählt, die von dem großen Mut von Rav Goren erzählen. Es gibt, die Gemara sagt, dass als die Soldaten des Heers unter König David in den Krieg zogen, dass sie einen Gett für ihre Frauen schrieben, der einfach in Aufbewahrung blieb. Sollte ich nicht zurückkommen, dann wird das dein Gett sein. Und der Grund dafür war, jemand konnte ja umkommen oder gefangen genommen werden und man weiß nicht davon. Man kann ihn nicht identifizieren und die Frau würde dann ewig einfach auf ihren Mann warten, der deutlich nicht mehr da ist, um zu verhindern, dass die Frau in der Aguna wird. Haben sie einen Getz der Frau gegeben. Das ist in der Gemara. Rav Goren hat das einmal selbst gemacht. Rav Goren ist der, der eigentlich die Doktrine mehr oder weniger geschaffen hat, dass Zahal keine Leichen von den Soldaten von Zahal hinterlässt. Rav Goren hat hochstpersönlich, noch vor dem Sechstagekrieg war das, als es Waffenstillstand zwischen Jordanien und Israel gab, ist er durch Minenfelder einmal gegangen, um die Leichen von Soldaten, von jüdischen Soldaten zurückzubringen. Und weil er nicht wusste, es konnte sein, dass er auf eine Mine geht und er stirbt dort und man wird vielleicht gar nicht wissen, man wird nicht wissen oder er wird gefangen genommen, hat er seiner Frau ein Gett gegeben, konditionell, also sollte er nicht zurückkommen bis dahin dann, dann ist sie geschieden. Das ist, ich meine, das zeigt sowohl von seiner großen Mut als seine Verrücktheit. Das war Rav Goren. Aber nicht jede mutige Idee von Rav Goren war die klügste. Und eine von den Ideen, die nicht auf so viel Nächtenliebe gestoßen hat, ist genau diese, das Nachem abzuändern. Eine von den großen Persönlichkeiten, die sich sehr gefreut hat, also besonders, ich meine nicht eine normale Freude, ich meine eine Freude, sagen wir mal, eine Erlösungsfreude, ja, eine Freude, eine Mashiach-Freude, die sich gefreut hat mit der Befreiung von Jerusalem, war der Sohn vom alten Rav Kook, nämlich Rav Zvi Yehuda Kook. Und obwohl er sicher nicht weniger zionistisch ausgerichtet war als Rav Goren, Rav Zvi Yehuda Kook war gegen solche Änderungen. Er war nicht ganz, ganz, ganz dagegen. Er war dagegen, dass man im öffentlichen Gottesdienst etwas ändern soll. Man soll weiterhin das Nachem wie bisher sagen. Er war bereit zu akzeptieren, dass eine Einzelperson gewisse Änderungen macht. Das heißt, Rav Zvi Yehuda Kook war nicht prinzipiell gegen den Vorschlag von Rav Goren, aber war praktisch dagegen. Und interessant ist auch, Rav Goren hat einen Alternativtext geschrieben. Und dieser Text wurde aber nie im offiziellen Siddur von Zahal aufgenommen. So, das war zu kontroversiell. Der Oberrabbiner von Israel in jener Zeit war Rav Isser Yehuda Untermann, der war auch gegen alle Änderungen. Ich erwähne immer wieder Rabbi Yosef ben Soloveitchik. Rabbi Yosef ben Soloveitchik war bekannt dafür eigentlich, dass er sehr konservativ bezüglich des Gebetes war. Es war keine Frage, dass man sowas nicht ändern kann. Es gibt noch weitere, die sich hier zu Wort gemeldet haben. Rabbi Ovadia Yosef war dagegen, Rav Shaul Israeli war dagegen, aber auch ging den gleichen Weg als Rav Zvi Yehuda Kook. Rav Shaul Israel war einer der großen, sagen wir mal, der großen halachischen Autoritäten innerhalb der Struktur des Oberrabbinats Israels. Wenn ich mich gut erinnere, war Rav Shaul Israeli ein Mitglied des obersten halachischen Gremiums des Oberrabbinats, vom Bedin HaGadol, und war auch die große Persönlichkeit in einem Kollel für Dayanim in Israel namens Kollel Eretz Chemda. Er hat sicher noch viel, viel mehr gemacht, hat auch Responsen publiziert. Also mal zu sagen, das ist so eine echte Possek-Persönlichkeit hier, wie Rav Ovadia Yosef auch. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die sich dagegen gewehrt haben, gegen die Idee von Rapporen. Und die Frage ist aber, warum sind sie dagegen, das ist einfach. Sie sind dagegen, weil sie keine Änderungen diesbezüglich wollten. Aber die Frage ist, wie verteidigen sie das? Es gibt nämlich ein Prinzip, dass man beim Gebet die Wahrheit sprechen muss. Man darf nicht beim Gebet Dinge sprechen, die einfach nicht vernünftig sind. Es gibt Grenzen zu dieser Auseinandersetzung, nämlich das Gebet sprechen wir, wie es geschrieben ist, auch wenn manchmal jemand ein Skeptiker ist, der ist so halb, ein halb Mamin, aber nicht ganz, ja, glaubt zum Teil, ist doch nicht ganz, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube an Gott, aber alles, was mir traditionelle Juden glaubt, ist mir ein bisschen zu viel, ich bin noch nicht sicher, ich bin da im Zweifel, würde ich ihm trotzdem nicht sagen, dass bei der Amida zum Beispiel die Bracha von Mechaya Metim weglässt, ja, wo man von der Wiederaufstehung der Toten spricht. Das ist eine Idee, die so, so zentral im jüdischen Verständnis ist, dass es gibt keine Frage, das Gebet ist so und man ändert sie nicht. Auch jemand, der noch nicht in diese Stufe gekommen ist, dass er alle Glaubensgrundsätze des Judentums eigen gemacht hat, dass er sie übernommen hat, trotzdem bleibt das Gebet, wie es ist. Aber Nachem ist ja nicht eine Bracha von der Amida, sondern ein Zusatz, der eingefügt wird. Ich müsste das zeigen übrigens, wo das eingefügt wird. Also eine kleine Sekunde. Hier haben wir wieder einen Screenshare. Dann kann ich hier Mincha nehmen. Das ist die Amida von Mincha. Eine kleine Sekunde. Und hier haben wir die Brachot. Ja, Tekabe Shofar Gadol, Cherutenu und dann noch eine Bracha Hashira Shaftin Kurashana. Bringe zurück unsere Richter wie eins, dann gibt es die Bracha gegen den Verleumdern, dann gibt es die Bracha Allah Tzadikim Allah Chassidim für die Gerechten und die Frommen und dann haben wir will Jerusalem Ircha, zu Jerusalem, deine Stadt, kommet, kehre zurück mit Erbarmen und Ruhe in ihr, wie du gesagt hast und baue sie auf, schnell in unseren Tagen, eine ewige Aufbau und der Thron Davids sollst du rasch darin etablieren. Gelobt bist du ewiger Bonne Jerusalem. Hier in dieser Bracha wird dann das Nachem, das wir hier hatten, eingebaut. Ja, und dann wird dann gesagt, Troste, ewige unser Gott Allmächtige, die Trauernden von Zion und die Trauernden von Jerusalem, die trauernde Stadt und Zerstörte, wie wir das schon gelesen haben. Ich gehe jetzt weiter hier und sie sitzt, ups, wie hier Yoshevet, ja, wie Roshachafu, sie sitzt eigentlich mit, die Haare sind irgendwie zerstört. Man muss das Bild sehen von jemandem, die Haare schon lange nicht gekämmt hat. Vielleicht wurde sogar Mist auf der Person geschmissen. Ja? Das ist das Bild, das wir uns hier vorstellen müssen von Jerusalem. Ki isha akara shelo yalda, wie eine trauernde Frau, weil sie keine Kinder hat. Weil ua legionot, ja, so Legionen sind gekommen, haben sie eingeschluckt, wie Yerushua of Desarim, die Avodah Zarah dienen, haben sie erobert, weil Yatilu et Amcha Lecharev, mit dem Schwert haben sie dein Volk Israel attackiert, weil Yahargu Besadon Chassidei Elyon, mit Absicht haben sie die höchsten Frommen, nicht nur mit Absicht, das ist eigentlich mit riesiger Frechheit, die Gerechten umzubringen. Deshalb, Alken, Zion bemartivke. Bitter sollst du weinen, Zion. Für Jerusalem, die Tenkola. Und zu Jerusalem sagen wir, lasse deine Stimme hören. Libi, libi al chaleleem, mei mei ala harugihem. Wir trauern für die Leichen, für die Ermordeten. Und dann sagen wir, ki ata Hashem, du ewiger, ve'esh itzata, mit Feuer hast du sie angezündet, und ve'esh ata atid libnotar, und du wirst sie mit Feuer zurückbringen, kamu, wie es heißt. Vani eya elan, Hashem, chomat esh saviv. Ich werde, so sagt der Ewige, zu ihr sein, eine Mauer ringsum, eine Mauer aus Feuer, und zu ihr werde ich in ihrer Mitte sein, also die Bracha wird gleich geändert. Das ist eigentlich die Bracha. Und da müssen wir schon die Frage stellen, die Bracha existiert ja. Die Bracha ist die Bracha, die wir hier haben. Die Bracha im Grunde genommen, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem mit Nachem, dann schließe ich die Bracha nicht aus. Die Amida bleibt dann die normale Amida, die wir von jedem Tag kennen. Also warum, nicht warum, sondern wie rechtfertigen wir, dass wir trotzdem an Nachem festhalten? Das ist eigentlich die Frage. Wieso sagen wir, dass Nachem trotz aller Errungenschaften der letzten Jahrzehnten nicht gecancelt wird? Das ist die große Frage. Und die Antwort ist eine vielschichtige Antwort. Die Frage wird auch sehr, sehr schön von Rav Shlomo Aviner beantwortet. Ich erwähne ihn, weil er eine tolle Geschichte dazu hat. Und ich bitte, Politik hier auszuklammern. Es geht hier um Erfahrungen. Aber Rav Shlomo Aviner führt eine Yeshiva in der Altstadt von Jerusalem, aber ausgerechnet im muslimischen Viertel. Und dann hat jemand ihn gefragt, wäre das nicht die Zeit mittlerweile, also die israelische Regierung hat es ja zum Sagen, dass man das Nachem aufheben soll. Hat er so geantwortet, sagte, ich lade Sie ein, bei mir in der Yeshiva zu Besuch zu kommen, nachher können Sie sagen, was Sie davon denken. Klar, die Idee ist, die Vorstellung, dass Jerusalem wieder Schalem ist, ja, es ist wieder ganz. Dieser Frieden, von dem die Gemara spricht, ist nicht ein Frieden, wo man einfach auf der Straße gehen kann, ohne, also in 99% der Fälle wird man gar nicht attackiert. Also das ist nicht, das reicht uns nicht als Frieden. Wir wollen mehr. Und die Anerkennung von Jerusalem ist nicht da und der Beit HaMikdash fehlt. Er ist nicht da. Das heißt eigentlich die Trauer von Tisha B'Av, obwohl sie auch eine Dimension hat, die viele Jahrhunderte sich auf der Stadt Jerusalem mit ihren Vierteln oder mit ihren fehlenden Vierteln ausgedehnt hat, sich damit befasst hat. Nachem ist nicht nur das. Ja? Sagen wir mal, ich hatte dieses Bild, das ich beschrieben habe. Ihre Haare, ihr Haupt ist durcheinander. Ja? Was ist das Haupt von Jerusalem? Das ist der Beit HaMikdash. Solange der Beit HaMikdash nicht steht, trauert die Stadt noch immer. Wir stellen uns nicht damit zufrieden, dass Mishteret Israel, die israelische Polizei, eigentlich für die Sicherheit und für den Verkehr und was weiß ich auch, also in sämtliche Teilen von Jerusalem zuständig ist. Das reicht uns nicht. Es ist sehr schön, dass wir, es ist sehr wichtig, sehr bedeutend, dass es jüdische Hoheit in Israel gibt, aber unsere Hoffnungen gehen weit jenseits davon. Übrigens, wie wir gestern auch im Shur betont haben, ist der Beit HaMikdash nicht nur ein Gebäude. Es ist nicht nur das Gebäude, in dem wir den Tempeldienst durchgeführt haben, auch wenn das eine ganze Menge, wichtige Menge Mitzvot sind. Aber der Beit HaMikdash ist auch was anderes. Der mittelalterliche Autor, Denker, Rabbeinu Yonah aus Gerona, hat das sehr betont. Ich zitiere ihn, weil wenn ich jetzt jemand im 20. oder 21. Jahrhundert diesbezüglich zitiere, ist das nicht so überraschend. Oder vielleicht, wenn man sagt, naja, das sind Menschen, die versuchen, Dinge wegzurationalisieren. Rabbeinu Yonah, der vor gute 800 Jahren lebte, sagte, dass die Hauptqualität, das Hauptziel des Beit HaMikdash war, als Ort des Gebetes. Das ist das Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Ich gebe eine Hausaufgabe, nicht für heute, weil heute ist Tisha B'Av, wir wollen uns mit traurigen Abschnitten auseinandersetzen, aber vielleicht heute Abend oder morgen oder irgendwann während dieser Woche. Schlagen Sie Kabbalat Shabbat auf und lesen Sie die 5 erste Psalmen, die Kabbalat Shabbat bildet. Kabbalat Shabbat besteht aus 5 Psalmen, Nummer 95 bis 99, nachher den 29. Psalm, Lecha Dodi. Und dann gibt es den 92. und 93. Psalm. Ich spreche vom ersten Block. 95. bis 99. also Lechune, Ranenal, Hashem und so weiter. Schauen Sie das an und melden Sie nachher, was Sie von der folgenden Idee denken. Dass diese 5 Psalmen eine Einheit bilden. Sie bilden zusammen eine Liturgie. Und zwar eine Liturgie einer Gruppe. Das ist verbunden mit dem 100. Psalm, wo ein Dankopfer gebracht wird. Also eine Gruppe, die den Tempelberg besteigt, um im Beit HaMikdash ein Korban Todah, ein Dankesopfer zu bringen. Und sie sind ganz unten bei der ersten Stufe der Treppen, die den Tempelberg hinaufgehen. Ich habe da übrigens diese Erklärung, die ich jetzt gebe, habe ich als langer Schiur meiner Tochter erzählt, als wir gemeinsam im archäologischen Park rechts vom Kotel waren. Entlang an verschiedenen Orten gibt es Treppe, übrig gebliebene Ruinen von den Treppen, die damals zum Tempelberg führten. Und dann, wenn man sich dort stellt und man fängt an, sich mit Lechon Ranana auseinanderzusetzen, jemand ruft die Menschen zusammen, sagt, schaut mal, beten wir jetzt vor Gott. Und die gehen hinauf. Und wie sie hinaufgehen, spüren sie eine immer größer werdende, stärker werdende göttliche Offenbarung. Sie kommen näher und näher zum Ort der tiefsten Begegnung zwischen Menschen und Gott. Das ist eigentlich, was Beit HaMikdash ist. Das ist auch was, ob Kabbalat Shabbat da passt oder nicht, das sagen Sie mir später, Sie sagen, was Sie denken. Aber dass Beit HaMikdash dann dieser Ort ist, wo beim Klimax eigentlich dieses Weges, Gott sozusagen zu begegnen, das ist sehr klar. Und Tisha B'Av trauern wir also nicht nur den Verlust des Tempeldienstes und des Gebäudes, sondern den Verlust einer Dimension, einer sehr tiefen, profunden Dimension unserer Beziehung mit Gott. Wir versuchen noch immer, unsere Beziehung mit Gott zu pflegen. Und sollen wir auch. Aber etwas fehlt. Etwas fehlt und es ist irgendwie nicht zu ersetzen. Es ist einfach, es hinterlässt eine große Lücke. Und das ist ein Teil von Tisha B'Av. Und deshalb, wenn wir jetzt zurück auf Nachem schauen, ja, also ich mache wieder mal den Screenshare, dann haben wir hier ein Gebet, das zu Ausdruck bringt. Das heißt, trotz alles Gute, das in den letzten, also von 67 bis jetzt geschehen ist und sogar von 48 bis jetzt, trotz all diesen gewaltigen Dingen, ist Jerusalem noch nicht so, wie wir es wünschen. Wir sind noch nicht zufrieden. Die Geula ist noch nicht angekommen. Interessant ist auch, es gibt verschiedene Versionen im Umlauf vom Gebet für den Staat Israel. Es gibt manche Versionen, die so leicht gekürzt sind. Und eine von diesen Versionen nervt mich besonders. Und ich stehe immer auf der Vollversion. Was nervt mich bei einer Version? Es ist eine Version, wo im letzten Absatz, in der letzten Strophe dieses Gebetes etwas ausgelassen wird. In der Vollversion heißt es, und bringe Mashiach, ja, dein Diener Mashiach ben David, für uns alle, die warten auf deine Erlösung. Wir freuen uns und sind dankbar, dass Gott uns diesen Staat gegeben hat. Aber damit ist die Erlösung, auf die wir warten, noch längst nicht gekommen. Es ist ein Schritt auf diese Erlösung, hoffen wir. Und wir wollen es dazu machen. Wir wollen alles unternehmen, damit das ein Teil der Erlösung ist. Aber wir warten auf etwas viel, viel Größeres. Trotzdem müssen wir die Frage stellen, weil ich habe jetzt die Frage auf Makroebene gestellt. Wir müssen die gleiche Frage auf Mikroebene stellen. Auf Mikroebene ist die Frage, wieso ist der Text, den wir gerade hier in Nachem sagen, nicht problematisch im Sinne, dass er gewissen Dingen sagt, die einfach heutzutage nicht mehr wahr sind? Nachem Hashem Elokeinu, troste, ewige unser Gott, allmächtige, Tavelitzin, Tavel Jerusalem, die trauernden Zions und die trauernden Jerusalems, das ist unproblematisch. Wir alle trauern, wir wollen von Gott getröstet werden, das ist unsere Hoffnung. Auch wer die Gelegenheit hatte, heute die Keynote in einem Minyan mitzusprechen, wo sie gesungen werden, das findet nicht in jeder Synagoge statt, aber dort, wo sie gesungen, trauernd gesungen werden, dann merkt man noch so viel mehr, dass es gewisse Abschnitte gibt, das wird trauriger und trauriger, und plötzlich gibt es eine Wendung mit Hoffnung. Und wir sind die hoffen auf diesen Trost. Wir trauern und hoffen auf den Trost. Also das ist gar nicht problematisch. Das hier aber ist was anderes. Die Stadt, die trauert, geht noch. Die zerstört ist, die verachtet ist, die leer und urde ist. Also was ist da? Dann muss man da, wie erklären dann die Poskim, die sagen, wir sagen Nachem unverändert. Die sagen, naja, es gibt noch immer dieses Gelände, wo der Churban noch immer zu spüren ist. Nämlich, der Beit HaMikdash steht nicht, auf dem Tempelberg ist tatsächlich Chareva, Besuya und Shomema. Diese drei Adjektive, die gelten auch heute, wenn man sie auf dem Tempelberg bezieht. Ha'avelami bliba nea, sie trauert ohne ihre Kinder. Es stimmt, dass Jerusalem nach New York die Stadt mit der größten jüdischen Bevölkerung ist. ein bisschen irre, dass das in New York noch mehr gibt, aber okay. New York ist eine große Stadt. Jedenfalls, aber Harabait, trotzdem, dass es einige wenige Besucher gibt, die kommen, und das ist an sich halachisch überhaupt umstritten, ob man das darf oder nicht. Manche glauben, das ist ganz wichtig, andere glauben, das ist ganz verboten und alles dazwischen. Aber jedenfalls, diese Beschreibung, die trifft auch auf dem Tempelberg bis heute zu. Vehinyo Shevet, hier haben wir das, Urosho Chafui. Sie sitzt dort und ihr Haupt ist einfach durcheinander, die Haare sind durcheinander, nicht gepflegt, ja. Das gilt noch immer. Roshar ist der Tempelberg, das gilt weiterhin. Hier ein bisschen problematisch wieder. Das Götzendiener sie erobert haben. Wie muss ich damit umgehen? Also, erstens ist es unter jüdische Kontrolle. Und zweitens, wenn ich da im Zweifel bin, die Waqf, also auf Desarim sind sie nicht, ja, Moslems sind ja Monotheisten. Was muss ich mit sowas tun? Und dann heißt es, Vayatilu et amcha Yisrael echarev, sie haben dem Volk Israel, wie heißt es, mit dem Schwert getroffen, und so weiter. Das lässt sich aber trotzdem instand halten, weil nicht alles in diesem Gebet muss von heute sprechen. Die Stadt trauert, weil sie zerstört wurde. Auch wenn sie heute nicht mehr völlig zerstört ist, trauert sie. Und das kann ich auch hier sagen, nicht nur auf dem Tempelberg. Auch wenn sie heute nicht mehr so ist, sie wurde so. Und auch wenn sie heute, das ist so, nehmen wir mal, jemand ist krank geworden und muss jetzt heilen, braucht eine Konvaleszenzzeit. Dann dauert die Konvaleszenz jenseits vom Zeitpunkt, wo es schon möglich ist, minimal zu funktionieren. Ja, wenn jemand einen Unfall hatte und deshalb in einer Rehabilitationsklinik ist, wird er nicht die Klinik verlassen, einmal, wenn es gelingt, hinkend 200 Meter zu gehen. Die Idee ist nicht nur auf einer sehr Grundebene die Möglichkeit zu haben, um zu funktionieren, sondern dass man weitgehend die alten Funktionen wieder zurückbekommt. Man will geheilt sein. Nicht nur nicht mehr gefährdet, sondern geheilt. Und das Gleiche gilt auch hier. Ja, zwar hatte Jerusalem häufig und hatte Israel häufig Krieg gekannt und stand der Beit HaMikdash noch. Und solange der Beit HaMikdash noch stand, hatte man kein Tisha B'Av. Erst mit der Zerstörung von, das heißt eigentlich ein Teil der Zerstörung ist was Tisha B'Av gebracht hat. Aber es gibt auch andere schlimme Dinge und diese Dinge sind vorbei. Zwar sind diese Dinge vorbei, wir hoffen, sie sind völlig vorbei. Also, dass kein Krieg mehr Jerusalem trifft. Aber trotzdem sind wir nicht zufrieden, dass nur diese Dimension jetzt okay ist. Das Ziel ist nicht nur, dass diese Dimension okay ist, sondern dass Jerusalem völlig geheilt wird. Und deshalb ist es passend, jetzt noch von der Vergangenheit zu sprechen, zu sagen, wie sind wir in dieser Situation verkrochen? Wie sind wir hier gelandet? Ja? Und übrigens, leider treffen gewisse Dinge noch immer zu und nicht nur für Harabait, ja, Habesuya Mikvoda zum Beispiel. Fortdauernd gibt es Menschen, die Bedeutung, die jüdische Bedeutung von Jerusalem in Frage stellen, die Jerusalem verachten wollen, die Jerusalem meiden wollen, die Jerusalem verleumden wollen und die Juden in Jerusalem verleumden wollen. Also das trifft noch bis heute zu. Ja, stimmt. Die trauert ohne ihre Söhne. Ja, also die ist trocken, sie ist, es gibt weder Gebäude, also, alles ist irgendwie zerstört. Das trifft nicht mehr zu, aber es traf in der Vergangenheit zu. Und noch immer habe Suyamichwoda. Ihre Ehre hat sie noch immer nicht. Ja? Und wiederum, Yosef, dass keiner dort lebt. Das hat nie auf dem Tempelberg sich beziehen können, weil der Tempelberg ja kein Wohnviertel ist. Wo war? Und deshalb müssen wir das so erklären, dass wir von der Vergangenheit sprechen. Ja? Das heißt, wir haben ja einen Text, der zwar, wenn wir ihn auf heute beziehen, nur zum Teil zutrifft, aber wenn wir verstehen, dass die Vergangenheit bis heute die Gegenwart prägt und dass die Krankheiten der Vergangenheit nicht völlig geheilt sind. Ja, sprich, der Ruban ist noch nicht völlig rückgängig gemacht, dann versteht man, wie dieses Gebet gesprochen werden kann. Es wird nämlich zum Teil als Vergangenheit gesprochen, als Situation der Vergangenheit, auch wenn es jetzt nicht mehr zutrifft. Und wir sagen es weiterhin, weil der Beit HaMikdash noch immer nicht steht. Wir suchen zu Tisha B'Av Trost. Wir beten um Trost, aber gekommen ist es noch nicht und gecancelt für weder Tisha B'Av noch dieses Gebet. Man darf hier übrigens bemerken, dass eine sehr tragische Sache, im 19. Jahrhundert gab es ja jüdische Gemeinden, die Tisha B'Av gecancelt haben. Orthodox waren sie nicht, das waren Reformgemeinden, aber die eigentlich die Hoffnung auf Erlösung aufgegeben hatten. Für sie war Berlin ihr Jerusalem. Naja, das hat tragischerweise, wir wissen, was am Ende von Jerusalem Berlin geworden ist. Und ja, wir wollen uns nicht zufriedenstellen mit solcher Arten Halb- und Viertellösungen, sondern bis dem heutigen Tag warten wir auf der Erlösung. Die Erlösung, auf der wir warten, gibt uns Kraft und Motivation, um weiterhin unser Leben und die Welt rund um uns besser zu machen. Und Trauer ist eine wichtige Dimension davon. Es gibt Menschen, die gehen durchs Leben mit sehr milden Emotionen. Man trauert nie zu viel und dann freut man sich vermutlich auch nicht zu viel. Aber es heißt, kol hamit abel al Yerushalayim, zocheh v'roeh b'simchata, wer sich um Jerusalem trauert, wird auch den Verdienst haben, um die Freude Jerusalems mitzuerleben. Es sind ausgerechnet die Menschen, die auch wissen, wie mal etwas Unangenehmes zu spüren, die auch wissen, wie etwas sehr Unangenehmes gut zu spüren. Also es geht Hand in Hand. Heute ist der Tag zum Trauer. Wir sind uns sehr bewusst während des ganzen Jahres, heute noch mehr, von was, dass uns etwas fehlt. Ich werde mal nicht sagen, dass wir wissen, was uns fehlt. Weil trotz aller Texte, die wir lesen, trotz aller Texte, die wir so trauernd singend, trotz aller Texte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, bleiben das eben Texte. Es fehlen uns Erfahrungen. Nach 2000 Jahren wissen wir nicht einmal mehr, was uns fehlt. Dafür hat es leider in der jüdischen Geschichte nicht an traurigen Ereignisse gefehlt. Wir haben schon letztes Jahr oder vor 2 Jahren haben wir uns mit einem der verschiedenen Kinot auseinandergesetzt, die aus Trauer für den Holocaust geschrieben wurden. Also es fehlt uns nicht an Erfahrungen, sogar seit erst ein paar Jahrzehnten, die uns daran erinnern, wie zerbrechlich die Lage ist und wie traurig wir sein können, auch wenn wir nicht den vollen Ausmaß oder den halben Ausmaß von was uns fehlt kennen. Aber wir können uns wenigstens damit auseinandersetzen und mögen wir alle auch die Freude Jerusalems miterleben, die Freude miteinander, die Freude von Eretz Israel und von Jerusalem und die Freude der Erlösung. Amen.
Amen.